Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und dafür reden wir mit Menschen, die Außergewöhnliches tun, auch wenn sie das selbst vielleicht gar nicht so sagen würden. Und in dieser Folge erwartet euch die jüngste Person, die bisher zu Gast bei Trotz allem war. Und das ist wirklich auch gut so. Denn Franka Wegner ist die aktuelle UN-Jugenddelegierte und vertritt in diesem Amt die Interessen junger Menschen aus Deutschland. Ich wollte natürlich vor allem von Franka wissen, was man eigentlich als UN-Jugenddelegierte so macht und was die Chancen, Pflichten, aber auch die Herausforderungen von diesem Amt so sind. Außerdem hat mich an Franka interessiert, was sie selbst an Interessen und Schwerpunkten in das Amt tragen möchte und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie heute UN-Jugenddelegierte ist. Weil Franka aber einfach auch eine super engagierte und spannende Person ist, haben wir uns auch noch über die ein oder anderen Themen aus ihrem Leben unterhalten und auch darüber, was eigentlich passieren muss, damit junge Menschen in Deutschland und der Welt besser gehört werden und ihre Interessen mehr Gewicht bekommen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein auf unser sehr vielseitiges und informatives Gespräch. In diesem Sinne, los geht's. Viel Spaß. Franka, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast.
Ja, ich freue mich auch total.
Ich mich auch. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe noch nie eine Delegierte der UN kennengelernt.
Eine Jugenddelegierte. Ich glaube, das muss man dazu sagen. Ja, genau.
Naja, aber je nachdem, ne, was man gerade sagen will, klingt ja vielleicht auch cool.
Das stimmt, ja.
Freut mich auf jeden Fall richtig, dass du da bist und ich freue mich schon voll darauf, mit dir darüber zu sprechen, was eine UN-Jugenddelegierte eigentlich ist und macht. Und ich bin voll gespannt, über was wir alles reden werden. Im Moment bist du in Heidelberg. Magst du uns mal kurz erzählen, was du dort machst, was dich dahin getrieben hat?
Ja, genau. Also ich studiere in Heidelberg Rechtswissenschaft. Also ich wohne in der unteren Straße, die kennst du ja auch. Ich habe gehört schon vorher, dass du auch in Heidelberg studiert hast. Das ganz heißt, genau, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und ja, also studiere mit dem Schwerpunkt Völkerrecht, fange jetzt bald an mit der Staatsexamensvorbereitung und war das letzte Jahr in Ägypten für ein Auslandssemester.
Hast du direkt nach dem Abi angefangen zu studieren oder warst du noch weg?
Ich habe ein Jahr Pause gemacht nach meinem Abi und war unter anderem im Libanon, habe dann mit der Kindernothilfe gearbeitet.
Wie kam es damals dazu, dass du zur Kindernothilfe gegangen bist?
Das war auch, weil, also jetzt ist so eine ganz lange Geschichte. Ich war davor im EU-Parlament für ein Praktikum und habe das da sehr viel mitbekommen, die Diskussion mit der Geflüchtetenkrise damals. Das war ja 2015, 2016. Und hatte das aber dann immer im Hinterkopf, dass der Libanon ja 1 Million Geflüchtete aufgenommen hat. Das ist eine unfassbar große Zahl. Also ich glaube, Libanon ist ein Bruchteil von Bayern von der Größe und hat auch selbst nur 3 Millionen Einwohner. Also ein Viertel der Bevölkerung im Libanon war damals einfach, also syrische Staatsbürger. Und die Diskussion im EU-Parlament war einfach so absurd, weil es um 1, 2, 3 Millionen Geflüchtete ging.
Aber das heißt, du bist auf jeden Fall auch schon viel rumgekommen. Du bist jetzt 24, glaube ich.
23. Also 97 okay. Geworden, genau.
Okay. Und bist aber dann schon ordentlich rumgekommen. Also gerade hast du schon vom Libanon kurz erzählt, vorhin schon von Ägypten. Was hattest du jetzt gerade in Ägypten gemacht?
Ich habe ein Auslandsjahr gemacht an der Uni Kairo. Das war auch sehr aufregend. Das war lange noch sehr unklar, ob das überhaupt klappt mit Corona. Also in Ägypten waren die offiziellen Fallzahlen auf jeden Fall sehr, sehr niedrig. Das ist sicher auch sehr untertrieben. Also die echten Zahlen liegen wahrscheinlich deutlich höher. Genau, also das war alles ganz normal geöffnet. Die Uni war meistens auch auf. Das war tatsächlich dann immer auch das Erste, was geschlossen wurde, war dann die Universität. Und genau.
Okay, ja. Aber das heißt, du konntest jetzt in der Zeit eigentlich relativ normal studieren, dich normal bewegen, hast keine großen Einschränkungen bemerkt?
Ja, also es war schon, also ich war in komplett Ägypten die einzige deutsche Austauschschülerin. Das wurde mir dann vom DAAD gesagt, der mich in Ägypten betreut hat. Und das war dann auch so dementsprechend was Besonderes. Also auch für meine Mitstudenten. In meiner ersten Vorlesung hatte ich dann auch ein ganz unangenehmes Erlebnis, dass sich so in diesen Reihen, also es waren dann, wir waren so 300 Studenten und saßen in der Reihen und nach der Hälfte der Vorlesung sind so die Türen aufgegangen und so drei Security-Leute so ganz aufgeregt reingelaufen und haben gesagt, oh, wo ist sie? Ah, da oben, komm runter, der Dekan möchte dich begrüßen. Und dann wurde mir der Dekan vorgestellt, das war, also, ja, war relativ dramatisch dann.
Und war es für dich leicht, Kontakt aufzunehmen mit deinen Mitstudierenden?
Auf jeden Fall. Also die Ägypter sind auch super, super nett und also sehr wahnsinnig freundlich, haben einen sofort mitgenommen und eingeladen. Und man hatte eben auch gar keine Chance, so in eine Bubble zu geraten. Und dadurch war es auch ein bisschen einfacher. Also für mich, weil man so automatisch aus seiner Komfortzone ein bisschen raus musste.
Mhm. Du bist seit geraumer Zeit jetzt, ich weiß gar nicht, wann dein Amt offiziell angefangen hat als UN-Jugenddelegierte.
Das ist jetzt seit 1. April, ist glaube ich das ganz offizielle Startdatum, wenn es losgeht. Vorher ist so eine kleine Übergabe.
Genau. Okay. Und genau, du bist seitdem UN-Jugenddelegierte. Vielleicht erstmal ganz banal, was macht eigentlich eine UN-Jugenddelegierte?
Also als UN-Jugenddelegierte zur Generalversammlung setzen wir uns bei den Vereinten Nationen für die Interessen junger Menschen ein. Das Amt ist paritätisch besetzt, also wir sind zu zweit, Ruslan Bivojno und ich machen das jetzt dieses Jahr. Und genau, also historisch empfehlen die Vereinten Nationen eigentlich seit 1981 ihren Mitgliedstaaten, dass die junge Menschen in ihre Delegation einbinden sollen. Deutschland macht das seit 2005. Und ja, wir sind Teil der deutschen Delegation an der Generalversammlung. Wir beraten Diplomatinnen und Diplomaten, UN-Mitarbeitende. Wir arbeiten an Resolutionen mit, organisieren ein Side-Event, also eine Informationsveranstaltung und halten auch eine Rede im dritten Ausschuss für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen und reisen dann nochmal im Februar zur Sozialen Entwicklungskommission und ja, sind ansonsten so in einem ständigen Austausch mit der ständigen Vertretung in New York und können darüber hinaus auch an verschiedenen Prozessen mitarbeiten. Zum Beispiel letztes Jahr waren wir ja noch Mitglied im Sicherheitsrat und die damaligen Jugenddelegierten konnten zum Beispiel an der Resolution Jugendfrieden und Sicherheit mitarbeiten. Und auf der anderen Seite stehen wir total im Austausch mit jungen Menschen in Deutschland, halten Workshops, besuchen verschiedene Vereine und tauschen uns aus, um auch einfach mitzubekommen, was denn Wünsche und Forderungen von jungen Menschen sind, damit wir nicht einfach da stehen und unsere eigenen Forderungen vertreten. Und haben deshalb auch, also der größte Teil unserer Arbeit sind eigentlich die Jugendkonsultationen, wo wir mit jungen Menschen in Kontakt treten.
Okay, cool. Franka, nur damit ich das richtig verstehe. Die UN besteht ja als internationale Organisation aus 193 Ländern, die da teilnehmen. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass es 193 Jugenddelegierte gibt, oder?
Nein, und das ist auch ein Riesenproblem und an dem wir auch arbeiten. Weil einer der Hauptgründe, warum junge Menschen ja beteiligt werden sollen und was auch das Hauptargument für diese Resolution damals war, ist, dass junge Menschen so einen großen Anteil an der Bevölkerung stellen, also 40% ungefähr nach den Schätzungen. Und die meisten dieser jungen Menschen wohnen aber nicht in Europa oder in Nordamerika, sondern in Afrika und Asien und Südamerika. Und das sind aber auch die Länder, die am wenigsten Jugenddelegierte haben. Also vor 2 Jahren waren ja die letzten Jugenddelegierten vor Ort in New York. Und da gab es 35 Länder, die Jugenddelegierte entsandt haben. Und davon waren 10 europäische Länder, was auch schon so ein bisschen die Balance zeigt. Also was eben auch eins der Riesendinge ist, für die wir uns in unserem Amt einsetzen, ist dafür, dass noch mehr Länder Jugenddelegierte entsenden.
Und das heißt, jedes Land der UN darf theoretisch Jugenddelegierte aussenden?
Sollte Jugenddelegierte entsenden, ja.
Okay. Weißt du zufällig, ob sowas diskutiert wird wie auch eine Verpflichtung, also dass die Länder einfach verpflichtet werden, auch Jugenddelegierte zu senden?
Ich glaube, dass das sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Und okay. Das Einzige, was wir halt machen können, ist so ein bisschen so eine Pflicht einfach dadurch schaffen, dass es für die Länder unangenehm ist, keine Jugenddelegierten zu entsenden. Man möchte natürlich als Land auch immer cool Kid sein, man will auf dem Pausenhof mitspielen, man möchte integriert sein und so sein wie die anderen Länder. Das ist so ähnlich wie jedes Land über sich selbst sagt, dass es eine Demokratie ist. Genauso Also wäre es natürlich super, wenn jedes Land das auch irgendwie voll unangenehm fände, wenn sie jetzt keinen Jugenddelegierten haben.
Genau. Das heißt, ein bisschen UN-Gruppenzwang quasi.
Ja, genau, das ist so das Ziel.
Sehr cool. Ja. Und wie wird man UN-Jugenddelegierte? Also wurdest du gewählt oder gab es da irgendwelche Bewerbungen oder sowas, die du ausfüllen musstest? Also wie kam es dazu?
Ja, genau. Also es ist erst eine schriftliche Bewerbung, die ist relativ unspektakulär. Dann gibt es ein längeres Telefoninterview. Und danach eigentlich ein Auswahlwochenende in Berlin, das jetzt bei uns ausgefallen ist wegen Corona.
Okay.
Wo es dann aber eigentlich, also ich denke, bei der letzten Stufe geht es dann vor allem darum, dass sich die beiden Jugenddelegierten sehr gut verstehen, weil man sehr, sehr eng zusammenarbeiten muss. Und ich habe mit Russland einen tollen Co-Delegierten und wir verstehen uns sehr gut. Und genau, also ich denke, das ist das dann, was am Ende entscheidend ist in der letzten Runde.
Sehr cool. Was begeistert dich irgendwie an der Arbeit in der UN?
Also unser Amt ist als einziges Amt eigentlich so darauf ausgelegt, dass wir mit jungen Menschen in Kontakt liegen. Also diese Jugendkonsultation ist die Grundlage unseres Amtes. Und das war auch ein Grund, warum ich mich beworben habe, weil mir das total viel Spaß macht, also mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, weil der Bezug zur Basis in Anführungszeichen nimmt ja tendenziell eher ab, je weiter weg oder je ferner die Ebene ist. Und dass dieser Versuch gemacht wird, diese unglaublich große Ebene von 193 Mitgliedstaaten zusammenzubringen mit der Dorffeuerwehr in Tutzing, das finde ich total interessant und spannend. Und das war auch so der Auslöser, dass ich dachte, das finde ich total cool, da habe ich Lust drauf.
Mir geht es immer so, wenn ich an die UN denke, merke ich immer, ich bin total fasziniert von dieser Idee, irgendwie möglichst alle Länder der Welt sozusagen zu vereinen, bis auf paar wenige, die eben irgendwie nicht mitmachen und nicht dabei sind, aber doch der allergrößte Teil der Länder, diese 193 zu vereinen und irgendwie gemeinsam was zu beschließen. Wir hatten vor ein paar Folgen, habe ich mit Thomas Mandl geredet, der so eine One World Flag, also eine Flagge für die Welt entworfen hat. Und ich glaube, dieser Einheitsgedanke ist das, was mich immer total fasziniert.
Was mich immer total fasziniert an den Vereinten Nationen ist eigentlich auch der Gründungsgedanke. Also die Vereinten Nationen wurden ja nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und die Grundidee war ja, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Und es gibt da auch ein sehr berühmtes Zitat. Ich hoffe, ich kriege das noch genau in meinen Kopf. Also ungefähr so, dass es bei den Vereinten Nationen nicht darum geht, den Himmel auf Erden zu schaffen, aber die Hölle zu verhindern. Und bis jetzt gibt es keinen dritten Weltkrieg und hoffentlich gibt es den auch nie. Also, ja.
Cool. Und würdest du das auch für dein Amt der UN gelten lassen? Also, dass du versuchst, ein bisschen Hölle zu verhindern? Oder geht es bei dir trotzdem auch darum, möglichst viel Himmel zu schaffen?
Da geht es eigentlich, also bei meiner Arbeit geht es darum, dass die UN den Anspruch erhebt, die Bürger dieser Welt zu vertreten und dass 40% der Weltbevölkerung bei den Vereinten Nationen bis jetzt nicht besonders gut vertreten sind. Und natürlich würde ich auch sagen, dass...
Tatsächlich hat mich diese Statistik oder diese Zahl zum einen etwas überrascht, weil ich sie davor nicht kannte, und zum anderen aber auch total zum Nachdenken gebracht. Circa 42% der gesamten Weltbevölkerung sind jünger als 25 Jahre, also fast die Hälfte. Gleichzeitig ist es aber so, dass deren Interessen sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene häufig nur wenig vertreten sind. Schaut man zum Beispiel auf Deutschland, stellt man fest, dass bereits heute 66% aller Wahlberechtigten älter als 45 Jahre alt sind. Bis 2030 wird sich diese Tendenz sogar noch verstärken. Auch bei der Bundestagswahl diesen Monat ist es also so, dass vor allem die Menschen, die älter als 45 sind, durch ihre Stimmen repräsentiert werden. Aber eine Regierung für die gesamte Gesellschaft in Deutschland zusammengestellt wird. Auf globaler Ebene wird das Ganze nochmals durch eine andere Tatsache verschärft, und zwar, dass in den besonders reichen Ländern nochmals weniger junge Menschen leben als in den ärmeren Ländern. Die reicheren Länder haben aber in der Regel mehr Einfluss. Das heißt, dort, wo große globale Entscheidungen getroffen werden, sitzen vor allem Vertreterinnen und Vertreter der Interessen älterer Menschen. Und all das ist und wirkt natürlich erstmal sehr ungerecht, zumindest wenn man sich die blanken Zahlen anschaut. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass auch ältere Menschen die Interessen junger Menschen vertreten können. Oder man durch Gesetze und Beschlüsse dazu beitragen kann, dass die derzeit jüngere Generation bei politischen Entscheidungen beachtet wird. So ist es zum Beispiel erst vor kurzem beim Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts passiert. Und vielleicht ist ja auch das ein Modell, um Generationengerechtigkeit in Zukunft besser sicherzustellen.
Und natürlich würde ich auch sagen, dass das auf jeden Fall ein Schritt ist, die Welt besser zu machen, indem man Leute mit einbezieht in Entscheidungen, von denen sie betroffen sind. Ich finde, was immer sehr, sehr schnell vergessen wird, dass eigentlich auch in Deutschland sehr viele Menschen auch informell daran mitwirken, dass diese Ziele der Vereinten Nationen erreicht werden. Es gibt ja zum Beispiel die SDGs, diese Ziele für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und die richten sich ganz klar nicht nur an Amtsträger bei den Vereinten Nationen oder die Mitgliedstaaten, sondern auch an die Bürger und einfach Menschen auf der Straße, dass die sich dafür einsetzen sollten, dass Geschlechtergerechtigkeit und Frieden und Sicherheit und Klimaschutz umgesetzt wird. Und deshalb würde ich sagen, dieses Ziel der Vereinten Nationen, Frieden zu schaffen, da wirken ganz, ganz viele mit und nicht immer nur formell, sondern auch sehr viel informell. Und ja. Du bestimmt auch durch deinen Podcast, würde ich sagen.
Ja, hoffen wir es. Ich finde, bei all dem, was da an Chancen drin liegen, stelle ich es mir einfach immer wieder unglaublich schwer vor. Ne? Also allein sich mit 193 Ländern auf irgendwas zu einigen oder jetzt auch in eurem Fall, ihr habt eure Aufgabe mal beschrieben, indem ihr gesagt habt, wir versuchen bei allen politischen Gesprächen und Verhandlungen die Perspektive von jungen Menschen aus Deutschland zu verdeutlichen. Was natürlich super schwer ist. Ne? Ihr seid zwei Leute von 14 Millionen. Wie schwer ist es und wie geht ihr diese Aufgabe an, möglichst viel in der einheitlichen Stimme der jungen Menschen zu reden?
Das ist super schwierig und vor allem für uns im Moment. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir uns ja auch auf die Jugendkonsultation stützen und die jungen Menschen, die sich im Moment für ein Zoom-Meeting zum Thema Vereinte Nationen anmelden, das ist schon eine sehr spezielle Interessensgruppe und meistens Leute mit Abitur, um das jetzt mal so plakativ zu sagen. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, das wir in dem Amt haben, also Leute zu erreichen oder mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht in diesen klassischen Strukturen drin sind. Und das ist auch etwas, was uns Corona wahnsinnig erschwert hat, also in dem Jahr vor Corona waren die Jugenddelegierten zum Beispiel auch in einem Jugendgefängnis, haben sehr viele Besuche an Hauptschulen und Realschulen gemacht, waren in verschiedenen Bildungseinrichtungen. Und das ist für uns im Moment sehr, sehr schwierig zu organisieren. Und wir hoffen, dass wir das im Herbst besser hinkriegen, dass wir zumindest bei der Sozialen Entwicklungskommission mit einer ein bisschen diverseren Gruppe in Kontakt gekommen sind. Was uns so ein bisschen eine Sicherheit bietet im Hintergrund, ist einfach das DNK, also das Deutsche Nationalkomitee für Jugendarbeit, mhm. weil die ja Positionen haben, die auch sich zurückverfolgen lassen auf eine sehr basische Ebene, kann man das so sagen. Dass wir auf jeden Fall, wenn wir mal unsicher sind und nicht genau wissen, ob das jetzt wirklich eine Position ist, die wir guten Gewissens als Interesse von jungen Menschen vertreten können, dass wir uns dann die Position auch angucken können oder Rücksprache halten können mit dem DNK, wenn wir da jetzt irgendwo eine Lücke haben oder nicht genau wissen, ob das so passt oder so richtig mhm. ist. Aber das ist natürlich also auch die Schwierigkeit im Amt und so ein bisschen, ja, der Widerspruch, den wir auch ein bisschen aushalten müssen.
Und das heißt, ihr versucht aber einfach so viel wie möglich Begegnungen stattfinden zu lassen, mitzukriegen, okay, was beschäftigt andere jüngere Menschen neben uns gerade? Und auch, wie können wir quasi verschiedene Milieus, verschiedene Gruppen im Prinzip möglichst gut abbilden.
Genau, das ist sehr gut zusammengefasst.
Und dabei ist das ganze Jahr ein Ehrenamt. Jetzt frage ich mich so, wie kriegst du das zeitlich unter? Also wie schaffst du das?
Das ist tatsächlich ein großes Problem an dem Amt und auch einer der Kritikpunkte, die wir auch immer mal wieder haben, dass es sehr, sehr zeitaufwendig ist und deshalb auch nur möglich ist für junge Menschen, die diese Zeit auch haben, die jetzt zum Beispiel nicht auf eine Arbeit neben dem Amt so angewiesen sind. Es wird immer wieder überlegt, wie man ein bisschen die Belastung reduzieren kann für die Jugenddelegierten und den zeitlichen Aufwand. Und genau das ist, also wird gerade auch im Moment ein bisschen diskutiert.
Mhm. Mal schauen. Du hast vorhin schon gesagt, dass ungefähr 40% der Weltbevölkerung besteht aus jungen Menschen und trotzdem finden deren Meinungen, deren Wünsche eben nicht ausreichend auch immer statt. Was würdest du sagen, was braucht es noch? Wo ist da irgendwie noch Bedarf, damit eben junge Menschen auch mehr wirklich beteiligt werden in solchen gesellschaftlichen und politischen Prozessen?
Ich denke, dass ein Umdenken stattfinden muss, was die Expertise ist, die wir voraussetzen für politische Beteiligung. Es wird oft, das ist auch das, was wir immer Politikern im Gespräch so klar machen müssen, dass Perspektive auch eine Art von Expertise ist, die ernst genommen werden muss. Also im Moment ist es auf jeden Fall so, dass wir sagen, okay, politische Entscheidung setzt eine gewisse Art von Lebenserfahrung aus. Also man muss lange gelebt haben, man muss bestimmte Sachen studiert haben und dann hat man die Möglichkeit, sich politisch einzubringen. Und im Moment findet da aber auch ein Umdenken statt. Wenn man zum Beispiel sich das anguckt, also ganz aktuell jetzt so Friedensprozesse im Jemen zum Beispiel, dann wird jetzt gesagt, okay, wir haben bis jetzt immer Friedensprozesse mit einer bestimmten Gruppe, mit Männern in eines bestimmten Alters gemacht. Aber eigentlich, wenn man sich die Konfliktparteien anguckt, dann sind die Kämpfer sehr, sehr viel jünger und die Leute, die betroffen sind, sind auch oft weiblich. Das heißt, jetzt sagt man, es ist jetzt nicht mehr Voraussetzung, um an einem Friedensprozess teilzunehmen, dass man studiert haben muss, sondern eine Frau, die im Dorf einen sehr, sehr guten Ruf hat oder irgendwie eine bekannte Vermittlerin ist, die wird jetzt auch mit an den Verhandlungstisch genommen. Und das ist einfach so ein Umdenken, was gerade so ein bisschen stattfindet und für das wir auch sehr werben, dass man sagt, Expertise ist wahnsinnig wichtig, um fundierte Entscheidungen zu treffen, aber Perspektive und ein bestimmter Blick aufs Leben ist eben auch was super viel wichtigen Input geben kann und was Perspektiven verändern kann und Politik verändern kann. Und auch etwas, also unsere junge Perspektive als Menschen, die noch sehr, sehr viel Zeit auf diesem Planeten verbringen werden, ist wahrscheinlich dann schon eine andere als für jemanden, der jetzt 60, 70 Jahre alt ist. Und selbst wenn wir jetzt nicht das gleiche Maß an klassischer Expertise mitbringen, haben wir eine Sicht auf die Welt, die eben auch eine Art von Expertise ist. Und eine Perspektive, die auch ernst genommen werden sollte und einbezogen werden sollte. Und das ist eine Verschiebung, die wir auf jeden Fall gerade wahrnehmen, was sich so ein bisschen ändert und was sich auch durch Fridays for Future geändert hat. Und deshalb denke ich, hoffe ich auch, dass wir bald nicht mehr in der Situation sind, dass junge Menschen erklären müssen, warum sie an allen Themen beteiligt werden wollen und nicht nur an jugendrelevanten, also Jugendthemen. Es gibt ja so klassische Jugendthemen wie Bildung, zum Beispiel, wo man dann immer sagt, ja, das ist super, wenn junge Menschen mitmachen. Wir wollen auch an Finanzpolitik beteiligt werden. Wir wollen auch beteiligt werden, wenn es um Straßenausbau geht.
Finde ich richtig stark, auch wie du das gerade gesagt hast. Und gleichzeitig frage ich mich, hast du aber auch oder machst du trotzdem auch noch die Erfahrung, dass ihr nicht so richtig gehört werdet oder dass ihr vielleicht nach so einer Rede irgendwie, dass eher so ein bisschen belächelt wird oder okay, jetzt sind die auch fertig, jetzt haben wir denen auch die Zeit gegeben und dann geht es quasi weiter. Oder nimmst du wahr, dass da schon auch von den, sage ich mal, älteren Delegierten zum Beispiel eine gewisse Wertschätzung vorhanden ist?
Also wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zur ständigen Vertretung in New York, die unterstützen uns sehr. Aber durch den Kontakt mit Jugenddelegierten in anderen Ländern ist uns halt auch sehr bewusst, dass das eine absolute Ausnahme ist. Die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird von Seite des Ministeriums und wie es anderen Jugendlichen geht in anderen Ländern. Und wir waren jetzt noch nicht in New York, das kommt hoffentlich in Person erst im Oktober. Aber von den ehemaligen Jugenddelegierten wurde uns auch immer wieder gesagt, dass das schon, vor allem in Ländern, die keine Jugenddelegierten sind, dass das oft belächelt wird. Und dass man dann auch nicht besonders ernst genommen wird. Ja. Und genau. Also wenn alle Länder sich so, also wie jetzt die ständige Vertretung in New York, für ihre Jugenddelegierten einsetzen würden oder für junge Menschen, wäre es auf jeden Fall also eine bessere Situation. Und das wünsche ich den anderen Jugenddelegierten auch sehr. Dass das auch gut klappt.
Weißt du schon, ob du, also wirst du in New York auch sprechen?
Ja, also wegen Corona ist das natürlich jetzt alles ein bisschen unsicher. Wir hoffen sehr, dass wir nach New York können. Es ist im Moment auch noch nicht klar, wie viele Leute zugelassen sind für das UN-Gebäude. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass wir eine gute Beziehung zur ständigen Vertretung in New York haben und auch die Jugenddelegierten letztes Jahr online zumindest die Möglichkeit hatten, an Veranstaltungen beteiligt zu werden und auch ihre Rede zu halten, hoffe ich sehr, dass wir die Chance dieses Jahr auch wieder haben.
Franka, wir haben jetzt schon viel gehört irgendwie von dem, was du machst, und ich finde es ja einfach total faszinierend, was du schon alles gemacht hast und wie viel du da irgendwie schon an Engagement in deinen jungen Jahren schon mit dir bringst. Und was ich festgestellt habe, ist schon, dass ein Hauptthema, egal ob bei Studium, Ehrenamt oder auch den Themen, die du irgendwie einbringen willst, ist, dass immer wieder dieses Thema Gerechtigkeit einfach eine große Rolle bei dir spielt. Was ist für dich beim Thema Gerechtigkeit irgendwie wichtig? Was bedeutet dir dieses Thema?
Ja, also Gerechtigkeit für mich vor allem, weil mir bewusst ist, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Einfach, also alleine schon dadurch, dass ich in Deutschland geboren wurde. Meine Mutter ist Lehrerin. Wir hatten als Kind, also als ich Kind war, nie Geld, Sorgen oder irgendwas Ähnliches. Und wenn man dann merkt, dass das eben nicht die Normalität ist und dass es sehr vielen Menschen auch sehr anders geht, auch innerhalb von Deutschland, war das für mich zumindest auch ein Grund zu sagen, dass man die Chancen, die man bekommt oder die Privilegien, die man jetzt hat, dass man die nutzen muss und dass man sich einsetzen muss. Und für mich ist das auch immer die Suche nach dem Ort, an dem man am meisten Impact hat und am meisten Einfluss hat, irgendwas positiv zu verändern. Und das ist auch was, was ich mich sehr oft frage, ob die Sache, die ich gerade mache, auch sinnvoll ist, ob die gerade was bringt, dass ich sowas auch immer wieder evaluiere. Und genau, das ist einerseits auch ein bisschen anstrengend, weil man dann abends im Bett liegt und sich fragt, ist das jetzt wirklich das Richtige, also nutze ich gerade meine Zeit effektiv genug. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass es wirklich was bringt. Also was für mich auch jetzt so das ist, was ich, glaube ich, so am meisten vom UN-Jugenddelegiertenprogramm jetzt schon mitnehme, ist, dass es wirklich, also das hört sich so ganz simpel an, dass man sagt, das sind nur Menschen. Also den Spruch habe ich schon tausendmal gehört, das sind auch nur Menschen. Aber es ist halt wirklich so, also man kommt dahin und dann denkt man sich so, okay, krass, das ist jetzt der UN-Sicherheitsrat, das ist die UN-Generalversammlung, weil das dann plötzlich so simpel wirkt. Also wir hatten so eine Online-Veranstaltung mit dem Menschenrechtsrat und ich dachte so, das ist jetzt der Menschenrechtsrat, es gibt jetzt nicht noch irgendwie so einen Geheimeren in irgendeinem Hinterzimmer, der nochmal irgendwie krasser ist. Und das ist auf jeden Fall, was ich auch so mitnehme, dass das wirklich man Einfluss haben kann in dieser Welt und dass man Sachen beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann, weil wenn man nicht so eine große Ehrfurcht hat und auch eben sieht, dass das alles nicht so weit weg ist und dass man sich dann aber andererseits auch fragen sollte, wie setze ich meine Energie ein und wo nütze ich am meisten?
Ja. Na. Du hast verschiedenste Projekte dabei irgendwie auch schon unterstützt und du warst auch bei JM Deutschland eine Zeit lang aktiv, beziehungsweise warst auch in einem der Länder, in denen wir primär arbeiten, in Indien mit dabei. Kannst du uns mal kurz mit reinnehmen? Was hast du dort damals gemacht und wie kam es dazu?
Ich war für 2,5 Monate in Mumbai in einem Büro, das sich sehr für das Thema Zwangsprostitution eingesetzt habe. Ich war da im Prosecution und Court Development Team und ja, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil schon im Jurastudium, also zumindest in Deutschland, hat man sehr selten, kriegt man so vermittelt, dass Recht auch wirklich ein Weg ist, die Welt positiv zu verändern, weil IJM, also in Mumbai, das ja auch total versucht, dass sie immer wieder vor Gericht bringen, Leute, die andere Leute versklaven und versuchen, das Rechtssystem so zu ändern, einfach dadurch, dass man das immer wieder auf den Tisch bringt und immer wieder Aufmerksamkeit dafür schafft, dass das System an der Stelle auch besser funktioniert. Und das fand ich sehr beeindruckend und hat mir sehr gut gefallen.
Das heißt, du hast quasi da ein andersartiges, anders funktionierendes Rechtssystem wie bei uns kennengelernt und gleichzeitig aber auch die Erfahrung gemacht, hey, hier durch diese Flexibilität schaffen wir es viel schneller auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Verstehe ich das richtig?
Ja, also vor allem also so ein anderer Blick auf Recht an sich, also Recht eben nicht nur als was Statisches, was man anwendet, sondern Recht als Mittel, um Systeme zu ändern, ist es im Common Law-System wahrscheinlich ein bisschen einfacher als bei uns. Aber ich dachte davor immer, okay, um das Recht zu ändern, muss man Politiker werden. Also finde ich, stimmt so nicht nach meiner Erfahrung in Indien.
Okay. Trotzdem ist ja dein Studium jetzt eben in Deutschland. Und hast du auch vor, im deutschen Rechtssystem später mal zu arbeiten? Weißt du schon, wo deine Reise hingeht?
Also ich fange jetzt im Herbst endlich mit der Staatsexamensvorbereitung an oder im Frühjahr nach dem Jugenddelegiertenprogramm. Und ich werde auf jeden Fall das zweite Staatsexamen erstmal machen, also wo man ja in Deutschland so verschiedene Stationen hat, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht. Und dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Ich habe bisher tatsächlich kein einziges Praktikum im deutschen Rechtssystem gemacht. Deshalb kann ich das im Moment auch sehr schwer einschätzen, ob das vielleicht was für mich wäre oder nicht.
Okay. Aber hast du das Gefühl, dieses Großthema Gerechtigkeit und irgendwie für eine gerechtere Welt sorgen wird dich noch weiter begleiten, egal wie es dann konkret aussehen wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, also wie gesagt, ich glaube, das würde mich auch sehr belasten, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich nicht meinen Teil beitrage. Und deshalb geht das, glaube ich, auch gar nicht anders.
Gibt es für dich da besondere Themen, die besonders relevant für dich sind oder wo du merkst, hey, wenn ich das sehe, dann spüre ich da einfach immer meinen Drang nach Gerechtigkeit und will irgendwie was verändern.
Ja, also ich mache im Moment ein Praktikum beim Sondertribunal für den Libanon und dadurch habe ich mich halt sehr viel mit diesen Tribunalen auseinandergesetzt. Also zum Beispiel das Sondertribunal für Ruanda oder für Jugoslawien, fürs ehemalige Jugoslawien.
Was sind Tribunale? Was
so von der UN eingesetzte Gerichte, also zum Beispiel nach dem Völkermord, dass man gesagt hat, man muss die Leute zur Verantwortung ziehen und deshalb macht man speziell dafür ein Sondertribunal. Das wird gerade auch überlegt für Syrien, also zumindest für die IS-Kämpfer, die ja da immer noch irgendwie in irgendwelchen Gefängnissen von den Kurden sitzen, wo niemand so richtig weiß, was passiert jetzt mit denen. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich einfach auch sehr, sehr wütend machen und wo ich mich wahnsinnig drüber aufregen kann. Auch über Deutschland, weil das sind auch deutsche Kämpfer, die dort im Gefängnis sitzen und die wir nicht zurücknehmen und für die wir keine Verantwortung übernehmen, die nicht vor Gericht gestellt werden. Genau. Aber ich glaube, das ist auch wieder so, also sowas, wenn ein Thema sehr mitnimmt, kann das einen, glaube ich, auch sehr schnell ausbrennen. Mhm. Also zum Beispiel bei IJM hat auch eine Kollegin von mir aufgehört zu arbeiten, weil sie gesagt hat, das hätte sie einfach sehr, sehr belastet irgendwann, also diese ganze Arbeit mit Frauen, die versklavt wurden und jungen Mädchen, die dann 14, 15 Jahre alt sind und schon mehrere Jahre da im Bordell arbeiten, irgendwie in dem Rotlichtbezirk. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Frage von, wo setze ich Energie sinnvoll ein, weil wenn man ausbrennt, nützt das am Ende auch niemandem was. Genau, ja. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das dann wirklich beruflich machen könnte oder machen sollte.
Ja. Ich denke mal, da wirst du einfach dann wahrscheinlich auch dein Reflexionsvermögen wahrscheinlich immer wieder brauchen und schauen, okay, wo ist der Platz, oder? An dem ich auch genug auftanken kann, neben all dem, was ich irgendwie gebe.
Ja.
Franka, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wo es dich noch überall hin verschlägt. Was ist jetzt erstmal so die nächste Station? Also wenn du jetzt in die nächsten paar Monate vorguckst, wo geht's weiter?
Hospitation im Auswärtigen Amt ist das nächste auf meiner To-Do-Liste.
Und okay.
Da kriegen wir dann einen kleinen Ausblick in die Arbeit vom Auswärtigen Amt, lernen Referatsleiter kennen und
Heiko Maas dabei oder?
War die letzten Jahre immer dabei. Ich weiß nicht, wie sehr der im Wahlkampf jetzt eingespannt ist, ob der trotzdem Lust hat, uns zu treffen.
Ich würde es dir auf jeden Fall gönnen und wünsche dir auf jeden Fall für diesen Einblick alles Gute und viel, viel gute Erfahrungen. Und bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie es für dich weitergeht, auch als in deinen verschiedenen Bereichen, in denen du arbeitest, in denen du dich einsetzt für eine gerechtere Welt. Hier bei uns im Podcast haben wir immer ein Schlussstatement, das du vervollständigen darfst. Die Welt wäre gerechter, wenn.
Die Welt wäre auf jeden Fall gerechter, wenn alle Menschen in Entscheidungen einbezogen werden würden, die sie betreffen. Also junge Menschen, Frauen, Menschen mit Behinderung, wenn die mehr politisches Gewicht hätten und an Entscheidungen mitwirken könnten, die so einen großen Einfluss auf ihr tägliches Leben haben.
Sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst, Franka.
Ja, ich freue mich auch. Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Franka Weckner. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig gute Zeit mit Franka und bin schon sehr gespannt, was wir noch alles von ihr hören werden. Und ich bin super dankbar dafür, dass so eine engagierte und zielstrebige Person wie sie diese Position der UN-Jugenddelegierten innehat und werde ihre Arbeit auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Und ihr könnt es natürlich auch machen, zum Beispiel indem ihr den Instagram-Kanal der UN-Jugenddelegierten abonniert. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung dieser Folge. Und zum Abschluss dieser Folge kommen wir noch zu unseren guten Botschaften. Und zwar konnten in Indien 2 Menschenhändler verurteilt werden. Diese hatten in Mumbai ein Bordell betrieben und dort Mädchen und junge Frauen in der Zwangsprostitution ausgebeutet. IJM hatte die Behörden sowohl bei der Befreiung der jungen Frauen unterstützt, als auch das Verfahren gegen die Männer begleitet. Sie müssen nun jeweils 7 Jahre ins Gefängnis, ihnen wird eine Geldstrafe auferlegt und das Bordell musste sofort geschlossen werden. Wenn ihr solche Meldungen in Zukunft auf euer Smartphone erhalten möchtet, abonniert dazu gerne unseren Freedom Count. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Das war's für heute. In 2 Wochen kommt die nächste Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.